würde das selbst erlebt hätte. Und ich habe sogar Zeugen dafür. Beziehungsweise nicht dafür, dass es nicht vorbereitet war. Und zwar das Zeugnis, Andreas, wo bist du? Puh, eine bessere Einleitung könnte man gar nicht haben für das, was ich heute erzählen möchte. Jetzt darfst du dreimal raten, welche Geschichte ich dabei habe. Und das ist echt total abgefahren. Wir haben uns das wirklich nicht abgesprochen vorher. Und deshalb bin ich auch gerade direkt nach vorne gegangen, weil, sorry, wenn ich ein Zeugnis abgebrochen habe, aber das ist echt gut. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Und vielen Dank dir, Vater, dass du so einen tollen Morgen schenkst. Mit so viel Liebe und so einem tollen Lobpreis deiner Gegenwart. Und dass du mir und, ja, ich hoffe auch uns allen zeigst durch solche kleinen Geschichten, dass sie uns zeigen, dass diese unsichtbare Welt viel wichtiger ist als die sichtbare, dass Dinge wirklich im Hintergrund passieren und dass es voll wichtig ist, darauf zu achten und zu erkennen, was man im Leben tut und was man nicht tut. Deshalb bitte ich dich, dass du mich jetzt segnest und dass du mich nicht tun lässt, sondern dass du jetzt redest und ich dir nicht im Weg stehe. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Hört ihr mich gut? Ist das okay so? Ja, guten Morgen, auch von mir. Ich glaube, vorstellen brauche ich mich nicht. Ein, zwei Gesichter vielleicht. Bruno muss reichen. Ich möchte mich auch gern der Predigtreihe, ich habe schon ein bisschen vorweggenommen, aber im Grunde genommen heißt die Predigt nicht verlorener Sohn, sondern ich möchte mich auch der Predigtreihe der letzten Wochen anschließen, diesem tollen Thema Zugänge zu Gott. Und ich habe mehrere Folien dabei. Ich weiß nicht, ob ihr da hinten dann so gut das sehen könnt. Auf jeden Fall sind sie nicht unwichtig dabei, gleich wenn ich was erzähle, deshalb vielleicht schon mal einen kleinen Halsausstreckentest, super. Allerdings habe ich bei der Predigtvorbereitung gemerkt, dass ich gar nicht Zugänge kenne, sondern ich bin jetzt 14 Jahre Christ und eigentlich nur einen Zugang kenne und somit auch nur über einen Zugang reden kann. Und deshalb habe ich die Titel der Predigt auch ein bisschen abgespeckt, nicht in die Mehrzahl, sondern Einzahl, und habe ihn einfach mal Zugang zu Gott genannt. Miriam? Aber dafür bin ich mir zu 1000 Millionen % sicher, dass dieser Zugang absolut wahrhaftig und richtig ist. Und dass er für jeden Menschen oder mit jedem Menschen kompatibel ist. Das Problem ist nur, dass das wahrscheinlich mehrere tausend Menschen von sich behaupten, dass sie einen Zugang kennen und dass man das am besten so macht. Mach mal 5-mal am Tag dieses oder lass mal dieses weg. Mach mal jenes oder denk mal darüber nach. Auch wahrscheinlich jetzt gerade zu der Stunde auf diesem Erdball sind welche, die gerade erzählen, wie richtig und wichtig ihr Zugang ist, den sie kennen. Deshalb, ja, ist halt gar nicht so wichtig, was ich im Grunde genommen so erzähle und was ich sage, sondern vielmehr zu wissen, dass die ganzen Informationen, die man bekommt, manchmal auch ganz schön Wirrwarr auslösen können. Bei mir war es so vor 14 Jahren, als ich Christ geworden bin, ich hatte vorher davon echt keine Ahnung, außer diese normalen Standard-Schuldinger. Und als ich mich dann bekehrt habe, habe ich gedacht, das ist jetzt so ein großer Christenpool. Guck mal da, wo du deinen Platz findest und wo du dich wiederfindest. Und das Erste, was ich damals festgestellt habe, ist, dass es viel mehr gibt, als dass ich eigentlich in den Religionsunterricht kannte. Außer evangelisch und katholisch gibt es noch adventistisch, sabbatistisch, pfingstlerisch, freikirchlich, freievangelisch. Und irgendwie arbeiten die nicht alle immer 100% zusammen. Das ist bis heute eins meiner großen Fragezeichen beziehungsweise Ausrufezeichen, weil ich glaube, dass genau das Gottes Plan nicht ist und dass Satan genau da den ersten Stein legt, indem er nämlich uns verwirrt. Und manchmal sieht das dann so aus, wenn viele erzählen, welche Zugänge es gibt, wie dieses Bild. Es gibt viele Kanäle, viele Gänge und es scheint manchmal klar, aber desto länger man hinguckt, desto mehr wird es eigentlich verschwommen oder man kriegt sogar vielleicht Kopfschmerzen. Und deshalb ist es, wie gesagt, echt nicht so wichtig, was ich sage oder irgendein anderer Mensch auf der Welt, sondern es ist viel wichtiger, was Gott dazu sagt, weil es ist ja schließlich sein Zugang. Wenn es um meinen Zugang gehen würde, zu dem Zugang Chrono, wenn die Predigt so heißen würde, würde ich erzählen, dass ich jetzt 44 Jahre alt bin, zwei Kinder habe, eine tolle Frau, meine Hobbys sind so und so und so weiter. Und dann könntet ihr euch dann ein Bild machen und überlegen, welcher Zugang wäre denn zu Chrono ganz gut? So ein Bayern-Gespräch könnte mal gut ins Gespräch kommen, gerade gestern nach Frankfurt. Gibt es so Möglichkeiten, die dann interessant wären. Allerdings ist das nicht mein Thema, sondern das Thema ist Zugang zu Gott. Also weiß es nicht ich am besten, sondern in dem Fall Gott. Und deshalb ist es extrem wichtig an der Stelle, nochmal zu erwähnen, das finde ich auch, ich kann mich auch da dem Eisi nur anschließen, sowas von cool, Wolfgang, dass du diese Aktion mit ins Leben gebracht hast. Es ist so wichtig und richtig und gut, dass man sich mit dem Wort beschäftigt. Und es ist so eine große Hilfe, diese 6+1 Aktion. Ich mache da sehr gute Erfahrungen mit mehreren Leuten mit. Ich habe da so ein bisschen abgekupfert und mitgenommen in die Firma. Und das ist so toll. Das ist echt wirklich, wirklich ein Segen. Weil auch wenn es nur 3 Minuten Bibel lesen sind, ist das manchmal 3 Minuten mehr, als wir vielleicht manchmal täglich machen. Und die 3 Minuten sind extrem wichtig, um kennenzulernen und zu verstehen, was ein Zugang zu Gott sein könnte. Ja, und es ist auch nicht ungefährlich. Es ist nicht nur so, dass man sich vielleicht verirren kann, dass man vielleicht Dinge nicht so richtig sieht oder vielleicht den Zugang verpasst, sondern wenn man dem Wort Gottes Glauben schenkt und auf Jesus hört, dann findet man sogar Stellen, wo Jesus sogar warnt davor. Es gibt eine Stelle im Markus-Evangelium, da sagt Jesus, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und so werden sie viele in die Irre führen. Da gibt es auch mehrere Stellen vor. Ich habe noch eine zweite mitgebracht. Da wird es noch ein bisschen klarer. Jesus sagt da im Matthäus-Evangelium, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlischen Reich, ins Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Und die Stelle habe ich jetzt, seit ich Christ bin, schon mehrmals gelesen und ich kenne auch ein paar Dinge davon. In Jesu Namen finde ich mich da wieder. Ich habe ein paar Dinge erlebt, ein paar Dinge gemacht und ich weiß, dass sie wahr sind, definitiv, auch die etwas gruseligeren. Und man könnte echt glauben, ich weiß es und somit bin ich schon mal safe. Und die Stelle bringt mich immer wieder dazu, vorsichtig zu sein. Weil am Ende des Tages kann es demnach sein, dass man gesagt bekommt, mag sein, dass du es gemacht hast, mag sein, dass du im Gottesdienst warst, dass du Lobpreis gemacht hast, dass du Bibel gelesen hast, so toll dich verhalten hast. Aber ich kenne dich nicht. Und darum ist es extrem wichtig, und das ist so der erste Teil meines Anliegens, meiner Predigt heute, extrem wichtig, dass man aus so einem Bild ein klareres schafft. Und das ist ein großer Meilenstein, ist die Bibel. 3 Minuten sind gut, 30 sind besser. Und Luther hat mal gesagt, soll er gesagt haben, ich habe so viel zu tun, wenn ich nicht mindestens 3 Stunden am Tag beten würde, würde ich zu nichts kommen. Deshalb an der Stelle schon mal die Ermutigung, macht aus den 3 Minuten 30, macht daraus mehr. Weil es kann echt lebensrettend sein. Und dann wird auch immer klarer, dass aus so einem Bild ein Weg entstehen kann, den man klarer sieht und sich nicht in die Irre führen lässt. Und auch dazu sagt die Schrift was, im Alten Testament, da gibt es auch viele Stellen zu, aber ich wollte das heute nicht zu überfrachten, die das nochmal genau beschreibt, was es bedeutet, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Das steht im Psalm 119, dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Keine große neue Weisheit, nichts, was unbedingt neu ist, die Bibel zu lesen. Aber wenn man unser Leben mal betrachtet, haben wir es zwar verstanden, aber wir haben es vom Herrn Czarnowski gelernt, letztens noch nicht begriffen. Zumindest ist es oft bei mir so. Deshalb meine Empfehlung, Rat, lass uns die Bibel mehr studieren und lass sie wirklich ein Licht in unserem Leben sein, damit wir nicht fallen und stoßen und vielleicht nicht am Ziel ankommen. So, zurück zu meiner Predigt. Zugang zu Gott. Und ich habe festgestellt, nachdem man das Wort so ein bisschen sich angeguckt hat, auch eine wichtige und bekannte Stelle ist, was Jesus dazu sagt. Und Jesus geht auch hin und sagt, im Lukas-Evangelium nachzulesen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jetzt ist es ein sehr kurzer Satz mit sehr viel Aussagestärke und sehr viel Tiefe. Deshalb habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, und jetzt kommt sie, die das vielleicht noch ein bisschen besser beschreibt. Du hast gerade sehr gute Dinge gesagt, die ich nicht so mit dabei habe. Und das zeigt mir noch mehr, wie gut diese Geschichte ist, um das zu beschreiben. Damit dieser Satz auch wirklich lebendig wird und wir verstehen, zumindest in der Theorie, worum es geht. Und zwar steht sie im Lukas-Evangelium. Willst du die vorlesen? Ich kann sie dir geben. Weil ich habe nämlich zu der Geschichte Bilder mitgebracht, weil ich denke, dass es manchmal, wenn man jetzt so einen langen Text hört, schwierig ist zu folgen. Es soll eine Geschichte werden, die euch am besten sich ins Gehirn brennt, die ihr seht vor Augen. Und deshalb habe ich so versucht, ein paar lustige Bilder dazu.
Jesus erzählt.
Ein paar lustige Bilder dazu mitgebracht, die diese Geschichte so ein bisschen bildlich darstellen können. Also auch hier wird sie jetzt in Bildform ablaufen.
Jesus erzählte weiter: Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelt er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung: Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon vom Weiten Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er ein Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu: Komm und freue dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert, alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig feiern könnte. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du ihn sogar ein Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm. Wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern, denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, einen besseren hätte es gar nicht geben können, der die Geschichte heute vorliest. Dankeschön. Ja, eine bekannte Geschichte, genauso wie das Bibellesen bekannt ist, ist diese Geschichte, glaube ich, auch nicht so unbekannt, obwohl ich in den Gesprächen der letzten Wochen oft festgestellt habe, dass man das vielleicht selber auch nur so wahrnimmt, weil so bekannt ist sie dann doch wieder nicht, spannenderweise. Und die Geschichte, wir haben gerade schon ein bisschen im Zeugnisteil gehört, was man da alles rauslesen kann. Ich habe natürlich auch einen Pfad mitgebracht, passend zu meinem Predigtthema. Und die würde ich gerne mit euch mal so ein bisschen aufbröseln. Ich würde die Geschichte jetzt nochmal durchgehen, ohne sie vorzulesen, sondern mal zu gucken, was sich dahinter so verbirgt und was damit wohl so gemeint sein kann. Da gibt es am Anfang diesen Vater, symbolisiert im Grunde genommen den Schöpfer. Nicht im Grunde genommen, er symbolisiert den Schöpfer, den allmächtigen Gott, der uns gemacht hat, nämlich die Menschen. Und er hat uns ein Erbe gegeben. Ein Erbe ist was, was man nicht selber erarbeitet, aber trotzdem als Besitz übernimmt. Und aus meiner Sicht ist es das Leben, unsere Gefühle, Emotionen, unser Gehirn, all das, was wir so haben und wovon wir auch sagen, ganz gerne sogar, das ist meins, das gehört mir und da darf keiner ran, Privatsphäre und all diese Dinge. Obwohl, und da bin ich mir ziemlich sicher, keiner von uns einen Skizzenstrich gemacht hat, um uns zu entwerfen. Also ich würde es als Erbe definieren. Und es gibt es jetzt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die im Grunde genommen sagen, Schöpfer, keine Ahnung, das ist mir zu glauben, zu theoretisch, bla bla, ich mache mein eigenes Ding. Ich entferne mich davon und habe damit nichts zu tun. Bei mir in der Firma, würde ich sagen, sind es 99%, also schon der Großteil dieser Menschenart. Und da ist es eigentlich jetzt egal, ob man das verzockt, verhurt oder ob es die Karriere ist oder all diese Dinge, die man macht im Leben. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Dinge genommen, wie Musik machen kann auch ein Thema sein. Alles das, was einen so beschäftigt auf diesem Weg. Allerdings mit dem Pfeil weg von dem, wo wir hergekommen sind, weil er ist ja eh schon so lange weg und da war ich auch noch klein und ich weiß ja nicht, was da im Bauch passiert ist meiner Mutter und all diese Dinge, deshalb gucke ich lieber nach vorne, weil da liegt ja die Wahrheit und genau, tut sie auch, nämlich da endet der Weg und das ist auch unumgänglich am Schweinetrog. Der Schweinetrog symbolisiert hier, dass es ihm nicht gut ging, weil er alles verloren hat. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt von meinem Vater. Ich habe vor 2 Jahren in Kroatien meinen Vater beim Sterben begleiten dürfen. Und wenn man einen Schweinetrog sich vorstellt, das ist einer. Kroatien, altes Krankenhaus, widerliche Bedingungen, krebskranke Menschen, die wie Viech einfach rumgeschmissen werden, denen es scheiße geht, die rumschreien, ist sicherlich eine Extremsituation. Aber ein Schweinetrog. Und man sieht, da ist Schluss mit Geld, Würfeln, Autofahren, Karriere, all diese Dinge. Mein Vater war Journalist und war auch sehr stolz damit. War alles weg, war uninteressant. Der Schweinetrog war da. Gott sei Dank hat er vorher eine Entscheidung getroffen und hat diesen Weg vorher verlassen. Aber der Schweinetrog kann auch sein im Leben, dass es Dinge sind, es geht einem scheiße. Man hat gerade irgendwas, was nicht gut läuft und man fühlt sich blöd. Bis hin einfach nur zu blöden Gedanken und ja einfach Dingen wie einen Schweinetrog, was jeder von euch selber am besten weiß, was ein Schweinetrog für sich selber im Leben ist, bis man angekommen ist. Aber eine Sache ist dann wichtig zu sehen, dass man nicht wartet, bis der Weg zu Ende ist, sondern dass man vielleicht vorher, und das ist ja meistens so, dass man, wenn man irgendwo angekommen ist, wo es nicht weitergeht, anfängt zu beten, anfängt drüber nachzudenken. Und das ist gut. So wie manchmal der Schweinetrog echt ätzend sein kann, so kann er ein Segen sein. Denn wenn man die Erkenntnis gewinnt, dass der Weg vielleicht doch nicht der richtige ist, eine Entscheidung trifft, sich von dem Weg wegzuwenden und sich in eine andere Richtung, nämlich vielleicht rauszufinden, ob es doch diesen Gott gibt, aufzumachen, das rauszufinden, dann ist es so wie bei den Kindern. Das weiß ich von mir und das weiß ich auch von meinen Kids. Im einen Augenblick sind sie sehr, oh, ich bin hier der Checker und laufen rum und machen und tun, bis irgendwas da mal schief geht und sie wissen, das war nicht so korrekt. Ich weiß noch, wo ich klein war. Dann nimmt man plötzlich eine ganz andere Haltung an. Man ist eher, sorry. Ich könnte es ein bisschen demütig nennen. Und auf einmal ist nicht so die große Klappe da, sondern eher was Weicheres, was, hoffentlich wird es nicht ganz so schlimm. Sanftmut. Und auf einmal bin ich nicht der spielende Papa, mit dem man sich durch die Gegend wälzt, sondern auf einmal bin ich der Vater, wo es Konsequenzen geben kann. Und auch eine gewisse Ehrfurcht taucht auf. Und ich glaube, das ist das, was der Sohn auch empfunden hat, als er auf dem Weg zurück war. Er hat nicht gesagt, ach komm, jetzt bin ich hier im Schweinetrog, was soll's? Mein Vater wird mich sowieso lieben, ich gehe jetzt einfach zurück, habe jetzt die Kohle verzockt und dann ist auch alles wieder gut. Am besten hole ich mir direkt neue und dann gehe ich auch wieder. Sondern die Geschichte lehrt uns, dass er eigentlich sagt, Mensch, ich will auch nicht mehr der Sohn sein. Also wenn ich einen kleinen Job kriege, dann soll mir das reichen. Weil dieser kleine Job, der wird es mich besser gehen lassen als im Schweinetrog. Und mit dieser Körperhaltung geht er zurück und macht eine Riesenerfahrung. Indem er nämlich den Vater sieht, der ihn, wie gerade du schön beschrieben hast, in die Arme nimmt und überhaupt nicht ausreden lässt. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie er sagt, aber Vater, und er nimmt ihn und drückt ihn. Aber ich habe doch Scheiße, nein, und er drückt ihn. Und er sich denkt, was ist los? Und er erlebt Dinge, die er vorher auf dem Weg gar nicht erlebt hat. Er spürt, dass Liebe da ist. Er spürt, dass Freude da ist. Und ich glaube, er empfindet auch tiefe Dankbarkeit. Der andere Sohn, das ist nämlich die andere Art der Menschen, der ist ja am Start. Der ist ja nicht gegangen. Der ist ja mit all seinen Fähigkeiten, die er so hat, beim Vater geblieben. Gläubig wahrscheinlich. Hat auch geackert am Feld und wie gesagt, hat viele Dinge gemacht. Evangelisiert, Bibelkreise geleitet, ich habe keine Ahnung. Bomben um sich gebunden oder weiß der Geier was. Irgendwas hat er gemacht, weil er wusste, irgendwie da ist jemand und ich will dem auch dienen. Das Problem ist nur, dass in der Geschichte gezeigt wird, als dann eine Sache passiert, die ihm nicht gefällt, er genau die Gegenteile davon eigentlich empfindet. Und zwar, wenn wir das Gegenteil von Liebe mal sehen, aus meiner Sicht ist es Gleichgültigkeit. Er empfindet tiefe Gleichgültigkeit seinem Bruder. Was habe ich mit dem zu tun? Und vor allem, ich habe doch und der nicht und jetzt das, kann doch wohl nicht wahr sein. Auch undankbar. Das, was er hatte, scheinbar überhaupt nicht mehr so interessant war. Weil jetzt kriegt der das und ich habe das nicht, obwohl er es eigentlich vorher hatte. Und am Ende ist es auch Zorn, Wut, Hass. Alles Dinge, wenn man Liebe, Freude, Dankbarkeit sieht, nichts damit zu tun haben. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus in der Bibelstelle meinte. Da ist jemand, der ist gläubig, der nennt mich auch Herr. Der macht auch viele Dinge in meinem Namen. Aber er tut nicht den Willen des Vaters. Und er hat die Gebote auch mit Füßen getreten, weil er auch sein Ding durchgezogen hat. Obwohl er zwar im frommen Muster und im frommen Bereich gelebt hat, hat er, glaube ich, trotzdem nicht erkannt, wo es wirklich geht und was das Gebot des Vaters ist. Und diese Gebote und diese dicke Bibel und dieses dicke Buch nutzt der Teufel gerne zu sagen, Mensch, wenn du schon darin liest, dann siehst du ja, was du vor dir hast. Wenn du dein Leben lang liest, wirst du so viel begreifen und also lass es am besten direkt sein. Geh lieber schwimmen, geh ins Restaurant, guck Fernsehen, entspann dich. Weil du wirst niemals diese Größe des Inhalts, dieser Gebote verstehen, geschweige denn begreifen. Und außerdem bist du eh nicht studiert und so weiter und so fort. Deshalb ist diese Frage auch damals schon diskutiert worden und Jesus hat gesehen, dass es eigentlich schon mit 10 Geboten für uns Menschen manchmal schwierig ist. Deshalb hat er die Gebote, die gemeint sind, mal runtergebrochen auf 2. Und da sagt er einem, der ihn fragt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und im Grunde genommen ist das eigentlich alles, was man wissen muss. Wobei die Nebensätze auch nicht wichtig sind. Eigentlich ist es die Liebe zum Vater und zu mir und zu meinen Mitmenschen, die ich begreifen muss. Allerdings ist das schwierig, manchmal umzusetzen und dafür ist die Bibel wieder eine Riesenhilfe. Also nochmal, ich würde auch empfehlen, wenn ihr sagt, Bibel ist so ein bisschen schwierig und ihr noch nicht angemeldet seid, sprecht den Wolfgang an, nimmt die 3 Minuten, nimmt diese Struktur und ihr werdet immer mehr, und da bin ich mir ganz sicher, verstehen, was dieses Gebot bedeutet. Und wo sich das auswirkt in meinem Leben, was Liebe wirklich bedeutet, was das Gebot für mich in meinem Leben bedeutet. So, das Schöne ist, dass dieser zweite Sohn, also die gläubige Seite, eigentlich die gleiche Chance hat wie der andere. Indem er nämlich, nachdem er sich entfernt hat, auch zur Erkenntnis kommen kann, weil sein Weg nämlich auch im Schweinetrog endet, genauso wie des anderen Bruders, dass er, wenn er die Erkenntnis gewinnt und sieht, dass dieses gleichgültige, undankbare, zornige oder was wir auch manchmal haben, ich glaube nicht, dass wir immer 100% korrekt voller Liebe sind, auch in der Gemeinde. Wie oft denkt man über den so und über den so und wenn man das danach mal prüft, merkt man, ich habe mich gerade davon entfernt. Und dabei ist es wichtig, deshalb wäre mir ein riesen Wunsch und Herzensanliegen, dieses Bild im Kopf mitzunehmen, bei allen Dingen man tut. Ich glaube, man spürt das ganz gut. Der Teufel versucht natürlich, das alles ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und einem zu sagen, ist ja nicht schlimm. Man kann ja auch ruhig mal lästern. Man kann ja auch ruhig mal blöd zu dem anderen sein. Aber es entspricht nicht der Wahrheit. Und wenn man die Erkenntnis auch auf der gläubigen Seite gewinnt und eine Entscheidung trifft, kann man genauso, und da ist es unabhängig davon, ob man gläubig ist oder nicht, den Weg einschlagen, nämlich zurück. Und dabei bin ich froh, dass das Kreuz oben Balken hat, weil scheinbar brauchen wir ab und zu eine andere Tür von dem Zugang, die dann möglich ist, von der anderen Seite drauf zu kommen. Und die Körperhaltung und die innerliche Haltung ist auch wieder die gleiche. Sohn bleibt Sohn. Ich habe Scheiße gebaut. Auch hier ist Demut, Sanftmut und Ehrfurcht die richtige Körperhaltung und die richtige Einstellung, um wieder zurückzukommen. Weil es geht nicht darum, ob Gott diesen Zugang auf- oder zumacht. Es geht darum, ob wir diesen Weg gehen können oder nicht. Um das zu erleben, was der eine Sohn in der Geschichte erlebt hat. Und ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages den Sinn des Lebens ausmacht. Wenn wir diese Liebe empfinden, wie du gerade gesagt hast, dass man sie nicht empfindet, dann ist das nicht gut. Und es geht nicht darum, ob man das Spiel gewinnt oder nicht, obwohl ich gerne gewinne. Aber es geht darum, dass man, wenn man geliebt werden will und Freude erfahren will, mal drüber nachdenkt, ob man sein Herz nicht vielleicht mal säubert und drüber nachdenkt, so eine Entscheidung zu treffen. Liebe, Freude, Dankbarkeit. Zusammenfassung. Ich hatte mir gehofft, dass jemand mir ein Bild malt. Ist auch passiert, aber ich konnte es nicht so richtig einbauen, weil es passte nicht zu dieser Comic-Art und deshalb habe ich gedacht, Anna, fasst mal alles zusammen. Ist ein Bild, was im Grunde genommen alles schön beschreibt und nochmal zusammengefasst zeigt, was Sache ist. Erkenntnis durch die Bibel, durch das Wort Gottes, wie in einem kleinen Bildchen am Anfang zu sehen, ist eine der Grundlagen, um eine Entscheidung zu treffen. Mit der richtigen innerlichen Haltung, die man dann bekommt, die kann man sich nicht erarbeiten, sondern die versteht man dann, wenn man ehrlich zu sich selber ist und versteht, eigentlich nicht so richtig. Eigentlich bin ich nicht so gut, nicht so cool. Eigentlich liege ich daneben. Und ich finde die Rolle bei unseren Kindern eigentlich ganz angenehm, weil es im Haushalt so ein Augenblick Ruhe und man kann viele Dinge machen, weil plötzlich ist klar, mache ich, Zimmer räume ich auf, kein Thema, lernen, überhaupt kein Thema. Und einen Tag vorher hat man sich nur abgemüht und hat nichts erreicht, weil sie da standen und das nicht so eingesehen haben. Ja, das ist mein Zugang zu Gott, den ich kennengelernt habe und versucht habe, anhand der Bibel zu beschreiben. Und dieser Zugang ist aus meiner Sicht ein Zugang, um bei Gott zu sein. Amen.
Darf ich noch einen kleinen Nachtrag dazu machen?
Klar. Die Zeit können wir nutzen. Warte eine Sekunde. Und zwar habe ich überlegt, jetzt ein Gebet zu sprechen, wie das manchmal so üblich ist. Aber ich bin in der ganzen Zeit, also erstmal über so viele Bibelstellen gestoßen, dass es heute in den Rahmen total gesprengt hätte. Ich hätte die alle gerne mit reingenommen, weil die einfach alle so richtig schön zu diesem Thema passen. Und genau. Und das Gebet, habe ich gemerkt, der Psalm 119 ist auch ein Gebet, was sehr voll mit diesem Thema Gebot ist und Haltung und Weg. Und ich möchte gern am Ende nach deinem Nachtrag diesen Psalm noch vorlesen statt Gebet. Und ich würde euch bitten, gleich, wenn die Musik so ein bisschen losgeht, euch einfach mal darauf einzulassen und euch zurückzulehnen und ja vielleicht das eine oder andere Wort aufzufangen und aufzuerhaschen, was damals schon vor 3000 Jahren bestimmt aufgeschrieben wurde.
Der Raum ist ja klein. Erstmal nochmal zu der Geschichte ganz kurz.